Es ist Mittwoch, liebe Geschwister, und ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch mit an meiner Seite Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Heiko.
Ja, wir haben ja heute einen interessanten Text und wir haben schon gerade uns einen Augenblick Zeit genommen, um mal abzuschätzen, wie viel Zeit wir brauchen. Deshalb ohne Vorrede direkt rein. Der Text ist so wertvoll und so schön, da wollen wir uns auch richtig damit beschäftigen in den kommenden Minuten. Ich werde euch erstmal sagen, worum es geht. Und zwar 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 9 bis 17. Und wer das erste Mal dabei ist als Zuhörer, wir haben die Perikopenordnung vorliegen und das ist der Predigttext innerhalb dieser Perikopenordnung für den kommenden Sonntag. Und wir wollen euch mit hineinnehmen in diese Texte als Vorbereitung, vielleicht auch als Anregung, euch schon in den kommenden Tagen ein bisschen Gedanken zu machen und dann nochmal ein bisschen konzentrierter auf das zu hören, was wir auch im Gottesdienst dazu sagen werden. Ja, und nach dieser Vorrede gehen wir direkt rein. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Abvers 9. Ich lese zunächst den Text und dann beten wir und steigen ein. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren, und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Okay, dann lasst uns noch zusammen beten. Matthias, magst du zu Beginn beten? Danke.
Ja, Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Ich möchte dir danken, dass du es gut mit uns meinst, Herr, dass du uns die ewig gültige Wahrheit geschenkt hast. Und auch wenn ja manche Wahrheiten für uns herausfordernd sind, auch wir manchmal manches nicht auf den ersten Blick verstehen, so möchtest du uns helfen mit deinem Heiligen Geist, möchtest du uns führen. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du Heiko und mir die Gnade und Gunst schenkst, wirklich die richtigen Worte zu finden, Herr, dass du sie uns in den Mund legst und ja, dass du unsere Herzen öffnest und dass dein Wort in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
Amen. Ja, Vers 9 ist so ein bisschen schon der Einstieg in das Bild. In diesem Bild geht es um einen Bau. Und wenn man sich das anschaut, auch auf Griechisch, und es gibt ja einige Paralleltexte aus Qumran dazu, dann ist klar aus dem Kontext heraus, es geht nicht nur um ein fertiges Gebäude, das errichtet worden ist, sondern es geht um eine Baustelle. Also da wird gehandelt, da ist einiges los und dieses Bild wird nicht umsonst genommen. Jetzt gucken wir mal hinein, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, so beginnt es. Ja, wen meint Paulus eigentlich an dieser Stelle? Wir sind Mitarbeiter.
Ja, in erster Linie meint er hier die Gemeindemitglieder in Korinth, und zwar alle. Mitarbeiter heißt, Gott möchte uns gebrauchen, er möchte uns hier hineinnehmen in sein Werk, aber hier steht nicht Leiter, hier steht Mitarbeiter, sprich, wir sind absolut abhängig von Gott. Das heißt ja auch Gottes Mitarbeiter. Wir sind Werkzeug in der Hand Gottes, oder vielleicht Orgelpfeife, wenn man an einen Organisten denkt. Wir werden gebraucht, wir müssen uns zur Verfügung stellen oder wir sollten uns zur Verfügung stellen, aber von Gott her kommt der Auftrag.
Hier steht, wir sind Gottes Mitarbeiter. Man muss auch beachten, dass Paulus oft von sich im Plural spricht. Da hat er sich selbst natürlich vor Augen, aber auch seine Kollegen. Aus manchen Briefendungen wissen wir ja, dass viele Leute ihm geholfen haben. Manchmal hat er die Briefe diktiert, andere haben sie aufgeschrieben. Er ist auch selten alleine gereist, meistens auch mit Geschwistern, die mit ihm diesen evangelistischen Dienst gemacht haben. Gerade wenn es um Gemeindeaufbau geht, da wissen wir, das ist niemals ein Dienst einer einzelnen Person. Er hat es auch nicht auf seine Karte geschrieben, sondern er hatte da auch immer wieder Unterstützung, sowohl vor Ort als auch in seinem Team, das mit ihm gereist ist. Jetzt sagt er ja, wir sind Gottes Mitarbeiter, und dann geht es gleich weiter. ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das ist eigentlich ein tolles Bild.
Ja, Mitarbeiter, Ackerfeld, Bau. Also ich meine, diese Bilder waren allen bekannt, ne, die in der Stadt gearbeitet und vielleicht gebaut haben, aber auch die auf dem Land gearbeitet haben, sehr vertraut. Auch hier wieder spannend, ne? Immer sehr betont. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Also alles gehört Gott am Ende. Alles, und was wir tun, ja, in seinem Reich gehört Gott. Und da liegt natürlich auch die besondere Verantwortung, die wir haben, Gott gegenüber.
Könnte man meinen, dass Paulus da auch darauf hinweist, er ist im Gespräch mit Korinth, der erste Korintherbrief ist ja auch ein Antwortschreiben auf so manche Verhältnisse, die er vorgefunden hat in Korinth, beziehungsweise manche Anfragen, die sicherlich an ihn gestellt worden sind. Er geht darauf ein und das ist ja kein Versehen, dass er in diesem Satz, in diesem Vers 9 dreimal betont, jedes Mal, wenn er ein unterschiedliches Bild nimmt, dass es Gottes Eigentum ist.
Ja, weil sie ja auch die Korinther gestritten haben vorab. Ob sie dann eher zu Paulus gehören oder eher zu Apollos, ne? Also welchem großen Apostel, welchem großen Leiter sie nachfolgen. Und er betont, das ist alles Gottes. Also es geht hier gar nicht um irgendwelche Apostel oder Leiter. Am Ende gehört das alles Gott. Und er wird das später nochmal ausführen, warum.
Ja, wir sehen auch hier das Bild, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also ihr seid nicht in einem Bild, das man zerteilen kann, sondern es ist eben ein Ackerfeld, es ist ein Bau, es ist eine Baustelle. Und auch wenn da viel zu machen ist und wenn es unterschiedliche Ecken gibt und unterschiedliche Experten daran müssen, ist doch eines ganz klar, es dient einem Ziel und es ist etwas Zusammengehöriges. Ja, Vers 10. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Das ist so ein typischer Satz, den man bei Paulus auch antreffen kann. Lernt von mir, sagt er auch an einer anderen Stelle. Und man muss ja manchmal schmunzeln, aber wenn man genauer hinguckt und mal überlegt, was er damit meint, dann finden wir auch immer wieder, dass er eigentlich auf Gott hinweist und auf das, ja, was Gott Ehre macht.
Absolut. Also eigentlich ist das eine Danksagung Gott gegenüber. Bei mir in der Elberfelder Bibel steht, nach der Gnade Gottes. So fängt der Satz bei mir an. Die mir gegeben ist, kann vielleicht auch sein, die mir geschenkt ist, mit der ich ausgerüstet wurde, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Also das heißt, das kam nicht von ihm heraus, sondern diese Gnade ist ihm geschenkt worden von Gott. Der war der Initiator. Also er zeigt hier eigentlich wieder, er ist das Werkzeug, er wurde als ein Mittel gebraucht. Er hat sich gebrauchen lassen, das ist auch wichtig, ja, er war bereit, hat Verantwortung übernommen, aber Gott hat alles begonnen und initiiert.
Ja, ich denke, dass er sich zunächst auch selber einordnet in dieser ganz großen Baustelle, sagt er nicht, ich bin der Bauherr, ich bin derjenige, der Stratege ist über allen Dingen, sondern er nimmt eine Position ein und sagt, am Anfang war das meine Aufgabe und er definiert diesen einen Bauabschnitt, nämlich, dass er das Fundament gelegt hat. Interessant ist auch, dass er nicht sagt, als ein Baumeister, sondern als ein weiser Baumeister. Das steht im Zusammenhang auch mit den ersten beiden Kapiteln. Da geht es auch um die Weisheit, um eine weltliche Weisheit und auch um eine göttliche Weisheit. Und das Zweite, in dem ordnet er sich selber zu, da geht es ja auch darum, dass göttliche Weisheit ein Geschenk, eine Gabe Gottes ist. Im schönen Jakobusbrief werden wir ja auch aufgefordert, um diese Weisheit zu bitten. Mit dem Zusatz, Gott ist jemand, der gerne Weisheit schenkt. Und es gab ja einen König zu dessen Friedenszeiten, was ja auch seinen Namen widerspiegelt, Salomo, der hat sich dieses eine erbeten und das hat Gott sehr, sehr gut gefallen.
Ja, genau. Und Gott hat uns somit für unsere Aufgaben mit Gaben beschenkt. Interessant ist, mir fällt jetzt gerade auf, dass in dem Wort Aufgabe auch das Wort Gaben drinsteckt. Das ist mir vorhin nie aufgefallen, ganz spannend. Und dazu hat er uns Gaben geschenkt, auch geistliche Gaben. Und dem Paulus hat er eben diese Gabe geschenkt als Stratege, als Apostel, als weiser Baumeister. Und so bin ich mir sicher, dass Gott jeden Christen mit einer Gabe, mindestens mit einer Gabe, beschenkt hat, die er voll ins Reich Gottes einbringen kann und die er dafür vorgesehen hat. Und wir sind Gott gegenüber und der von ihm geschenkten Gabe verantwortlich, dass wir sie voll einsetzen, voll zur Blüte bringen, gute Verwalter sind. Und Paulus ist das hier Aber wie du es wirklich sehr präzise auf den Punkt gebracht hast, ist das seine Aufgabe, diesen Grund zu legen als Baumeister, aber darauf zu bauen, war jetzt in dem Fall nicht seine Aufgabe, ja. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Also hier gibt es eine Arbeitsteilung und weiß ich nicht, ob es dann Kephas, also Petrus oder vielleicht Apollos oder andere Apostel gibt, die dann auf diesem Fundament aufbauen. Und ich weiß nicht, Heiko, hast du vielleicht auch schon öfter mitbekommen, wie viel Not und Leid manche Gemeinden haben, weil manche Pastoren, Gemeindeleiter meinen, alles dreht sich nur um sie, die Gemeinde einfach nur an ihre Person binden. Sie meinen, sie wären unabdingbar. Sie meinen, alles müsste sich nur nach ihnen richten und verpassen den Zeitpunkt, ihren Dienst abzugeben, weil das Fundament jetzt zum Beispiel längst gelegt ist und jetzt andere viel begabter wären, den Bau weiterzuführen.
Ja, ich würde sogar sagen, dass es nicht nur darum geht, den Zeitpunkt zu erwischen, wann man auch seinen Dienst weitergibt. Das ist wahrscheinlich ein großes Kapitel in der ganzen Historie von Gemeinden, aber auch von Unternehmen. Da sehen wir auch, wie viel Schaden angerichtet werden kann, wenn jemand zu lange an seiner Position bleibt. Ich denke, es fängt schon vorher an, nämlich wie man seinen Dienst versteht und versieht. Wir weisen auf Christus hin, das ist der Grund, der gelegt wird, das betont er auch. Und wer auch immer darauf baut, der muss das auch im Auge behalten. Und da, wo das verloren geht, da geht es dann plötzlich um Menschen. Und dann geht es auch um Menschlichkeiten. Und das kann eine Gemeinde über alle Gebühr strapazieren und auch Leute auseinander dividieren.
Das ist ja richtig.
Ja. Wir haben ja keine Parteiungen und ich denke, wir dürfen dankbar sein auch für die Gemeinde hier vor Ort, unsere Gemeinde in Osnabrück, dass wir keine dieser Streitigkeiten gerade aktuell haben. Aber dieses Spannungsfeld ist natürlich immer da, wo Menschen aufeinandertreffen. Und eine Versuchlichkeit ist in jedem von uns vorhanden. Und gerade bei denen, die mit Gott unterwegs sind und denen er auch Gaben geschenkt hat, muss man immer wieder in einer guten Weise aufmerksam machen oder sich selbstbewusst werden, warum man das tut, welches Ziel man hat und wer eigentlich der Urheber dieser Kraft und der Gaben ist. Ja, das darf in der Gemeinde auch nicht untergehen, wenn man das gemeinsam feiert und wenn man sich da einig ist. Ich glaube, das bewahrt schon ganz stark vor dem, welche Verhältnisse in Korinth da waren. Du hast es nämlich gerade angesprochen, da gab es ja Streitigkeiten. Wie kann man das so zusammenfassen, welche Streitigkeiten da, also es gab ja viele Punkte, aber jetzt in Bezug darauf, welche Streitigkeiten waren da gerade so da?
Ja, auch wem man nachfolgt natürlich, welchen Leiter, wer die größeren Gaben hat. Es gab viele Streitigkeiten, wie du sagst. Ja, und da wurde wohl auch Jesus, wenn wir gleich feststellen, das Fundament der gesamten Gemeinde ist, die Person wurde oft aus den Augen verloren. Es ging viel zu sehr um die Menschen an sich.
Also, wir können für uns vielleicht festhalten, was hier auch am Anfang steht, dass es darum geht, dass wir nicht irgendein Fundament setzen, was uns gefällt, sondern dass es um ein Fundament geht, das gesetzt wird. Und das macht der weise Baumeister am Anfang. Und in dieser Rolle sieht sich Paulus. Und dann baut ein Nächster darauf auf oder andere bauen darauf auf. Ist gar nicht mal mit Namen erwähnt. Ich denke, dass Paulus sich auch dafür nicht interessiert. In erster Linie interessiert er sich dafür, dass er seinen Dienst verantwortungsbewusst vor Gott versieht. Und wer immer dann kommt, in diesem Interesse weiterarbeitet. Jetzt können wir mal gucken, was ist das denn für ein Grund, der gelegt ist. Das ist ein ganz bekannter Vers, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus?
Ja, da kann man erstmal nur Amen sagen, ja. Also Jesus, und hier meint es nicht eine Christologie, sprich die Lehre um Jesus Christus, sondern die Person Jesus selbst ist der Grund, den Gott, der Vater, auf die Welt gesandt hat, der Mensch wurde, der vom Reich Gottes gelehrt hat, der geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, ohne Fehler und Sünde gelebt hat und aus Liebe zu uns gestorben ist, um für unsere Sünden zu bezahlen, damit seine Gerechtigkeit für uns gerechnet wird, wenn wir denn sein Heilswerk annehmen. Ne? Um diese Person geht es, um Jesus und sie. Und nur sie kann das Fundament der Gemeinde Christi, Gottes Gemeinde sein.
Ja, wenn man sich jetzt fragt, ist es meine Gemeinde oder welche Elemente müssen erfüllt sein, welche Musik muss gespielt werden, wie sollte das Gebäude beschaffen sein und die Personen, die Verantwortung tragen, welche Eigenschaften müssen die haben, welche Gaben. Das ist natürlich alles interessant und es ist auch augenscheinlich. Das ist etwas, was man schnell herausfindet. Viel wichtiger ist es aber, darauf Acht zu geben, auf welchem Fundament, auf welchem Grund steht die Gemeinschaft, in der ich mich geistlich bewege. Ist das vorhanden? Feiern wir das? Zelebrieren wir das? Und es kann auch eine Gemeinde noch so nach außen wunderbar aussehen, aber wenn dann Leute kommen und sagen, das ist mir zu viel, das ist mir zu viel Jesus, ja, in der Verkündigung oder im Hauskreis oder im Gespräch mit einem Bruder oder einer Schwester, da werde ich aufmerksam.
Absolut. Ich denke, da gibt es ein Fachwort dafür, Christuszentriert. Ja? Ich denke, was eine Gemeinde absolut sein muss, ohne Wenn und Aber, ist Christuszentriert. Das heißt, Christus im Zentrum. Alles dreht sich um Jesus. Und du hast jetzt Lobpreis, verschiedene Stile und dergleichen angesprochen. Das sind alles sekundäre Fragen. Wenn nicht tertiär, was es wirklich geht, ist um Jesus und um Jesu, also Nachfolge Jesu. Und ich denke, immer wieder müssen wir das neu in den Blick nehmen, refokussieren. Ja.
Du hast es bestimmt auch schon mal gehört, dass es Gemeinden gab, die haben neu gebaut, sind gewachsen, hatten reichen Segen, gute Ernte sozusagen eingefahren. Und hat sich doch die Gemeinde tatsächlich über die Farbe des Teppichs so entzweit, dass da richtig Streitigkeiten einhergezogen sind mit. Das ist genau so ein Fall, wo ich sagen würde, egal in welcher Problematik, entweder man findet sich als Geschwister wieder in Christus oder es ist was ziemlich oberfaul. Und dann ist es manchmal richtig wichtig, diesen Dingen auf den Grund zu gehen.
Weil in Christus, Jesus, finden wir alles. Seine Liebe, seine Nächstenliebe, ja, die Gnade, mit der er uns begegnet, lässt uns auch in Gnade unserem Nächsten begegnen. Die Liebe zur Wahrheit, ja, wir können auch offen und wahrhaftig sein. Dadurch, wir sehen, dass auch Jesus das getan hat. Er hat manchmal wirklich sehr steile, sehr klare Sätze gesagt, sehr exklusiv. Auch da ist er uns ein Vorbild. Wir finden alles Göttliche in der Person Jesu Christi und deshalb muss er so im Zentrum stehen.
Mir tut das persönlich ja unheimlich gut, zu wissen, dass wenn ich Gott begegnen kann in Christus, in seinen Worten, dass ich dann immer wieder merke, wie er aufbauend ist, auch in Situationen, wo man manchmal vielleicht mutlos oder hoffnungslos geworden ist, dass man dann merkt, genau das darf nicht eintreten und genau das ist etwas, was ich spüre, dass da Gottes Kraft in unserer Schwachheit besonders am Wirken ist, mächtig ist. Und auf der anderen Seite auch in der Form der Korrektur. Du hast jetzt gesagt, als Liebe zur Wahrheit, dass wir uns nicht irgendwie ein Luftschloss bauen müssen, indem wir unsere eigene Wahrheit einrichten, unsere Wahrnehmung trüben, sondern dass wir wirklich und wahrhaftig vor Gott stehen können, dass wir der Realität ins Auge blicken dürfen und dann sehen, dass Gott uns nicht aufgibt, sondern weiter an uns arbeitet, Schritt für Schritt uns mit hineinnimmt. Und ohne Korrektur kein Wachstum.
Absolut.
Ja, jetzt geht's hier auch weiter, Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Fangen wir mal erstmal vorne an. Also es heißt, dass auf diesem Grund weiter gebaut wird. Und Paulus sagt ja, sein Part war, diesen Grund zu legen, aber andere bauen darauf weiter. Erstmal, wer ist denn damit gemeint? Es ist ja jetzt hier passiv ausgedrückt oder ja, jemand, es ist nicht benannt. Ja, wer ist damit denn gemeint?
Ja, ich glaube, Paulus drückt das hier ganz bewusst unbestimmt aus. Es gibt hier, ich sag mal, verschiedene Baumeister. Die bauen jetzt nicht den Grund, sondern die bauen auf diesen Grund auf und mit verschiedenen Materialien. Und wer damit gemeint ist, das sind die Nachfolger Jesu. Die Mitglieder in diesem Brief der korinthischen Gemeinde, aber wir können das auch größer sehen, überhaupt die Mitglieder der weltweiten Gemeinde Jesu Christi, die bauen darauf auf, mit verschiedenen Materialien. Und das sind Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh. Und diese Materialien sind sehr unterschiedlich, gerade in Hinsicht der Feuerfestigkeit. Und zwar Gold, Silber und kostbare Steine, diese Dinge können in Feuer geläutert werden. Die gelten als besonders wertvoll. Da ist es gar nicht so einfach, die in großer Menge zu haben, weil die so wertvoll sind. Ja, da, um etwas Gold zu bekommen, muss man, weiß ich nicht, wie viele Tonnen Holz verkaufen, ja, weil dieses wenige Gold, dieser kleine Barren, so viel wert ist. Und dann gibt es Holz, Heu, Stroh. Und das sind eher sehr billige Baumaterialien. Nicht so beständig, weder so wetterbeständig, aber auch überhaupt nicht feuerbeständig. Und da nimmt Paulus eine Unterscheidung vor.
Ja, ich habe mal eine Predigt gehört an einem nicht allzu weit entfernten Ort von einem Kollegen aus unserem Bund auch heraus. Wir haben da auch eifrig eine Diskussion am Ende gehabt, weil ich ihm überhaupt nicht zustimmen konnte. Er hat es übersehen hier an dieser Stelle und ich glaube, das ist augenscheinlich. Er hat gefragt, wer damit gemeint ist. Man könnte es auch missverstehen, weil vorher so eine Diskussion entbrannt war, also wer ist jetzt quasi der Baumeister nach Paulus? Paulus hat die Gemeinde gegründet und danach gab es ja diese unterschiedlichen Parteiungen innerhalb der Gemeinde. Die einen haben gesagt, der Apollos, das ist ein toller, der kann super predigen. Dann haben manche gesagt, nee, der Petrus, ne, ein Apostel und so weiter, da war so nah an Jesus dran. Es gab so unterschiedliche Gruppierungen und Paulus nimmt gar nicht, glaube ich, darauf Bezug, sondern wir sehen ja später, heißt es hier ja nochmal, und von welcher Art eines jeden Werk ist, später in Vers 13, also eines jeden Werk. Und das ist damit gemeint, jeder, der, wie du auch schon gesagt hast, jeder, der Jesus nachfolgt, hat unterschiedliche Möglichkeiten, ja, wie er sein Leben formt, wie er baut, was er für Material verwendet, also mit anderen Worten, nachdem er Jesus kennengelernt hat, wie er seine Nachfolge gestaltet. Jetzt hast du ja auch gesagt, das sind unterschiedliche Materialien und ich glaube, an dieser Stelle geht er ein bisschen von diesem Bild des Baus weg, also nicht komplett, aber ein bisschen. Es ist hier nämlich nicht die Rede von den üblichen Baumaterialien, also hier würden beispielsweise Steine fehlen, ja, Ecksteine, Quadersteine. Das wäre ja erstmal, glaube ich, primäre Bausubstanz. Stattdessen geht er hier in der Reihenfolge der Wertigkeit und später auch in Bezug auf die Reaktion mit Feuer ein. Gold verliert seinen Wert nicht in Feuer. Wir haben einige andere Bibelverse, die auch immer wieder sagen, zum Beispiel geläutert wie Gold im Feuer. Also es wird dadurch ja auch nochmal gereinigt. Genauso auch Silber, aber die anderen Materialien, Stroh, Heu, Holz, ja, das sind Materialien, die dem Feuer nicht standhalten können.
Ja, auch diese Läuterung durch Feuer, wir wünschen uns, dass das schon im Leben passiert, dass wir geläutert werden, dadurch, dass der Heilige Geist auch sozusagen auch offenbart, was falsch ist, was nicht von ihm ist, dass das praktisch ausgeschieden wird, dass wir uns davon verabschieden, dass wir uns dem entsagen und dass wir ja Jesus immer ähnlicher werden. Das ist in unserem Leben. Aber hier meint das auch gerade, das ist ja in Bezug auf die Werke, die wir tun. Und das ist die Frage. Es gibt ja einen Bibelvers, ja, ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Oh, wir können schon viel tun, auch ohne Jesus. Wir können hart arbeiten, eine große Karriere aufbauen. Wir können Häuser und Villen erbauen, uns einen großen Sportwagen davor setzen. Aber was Jesus hier meint, ohne mich könnt ihr nichts tun, heißt, ohne mich könnt ihr nichts Ewiges, nichts Bleibendes tun. Nichts, was in der Ewigkeit irgendeine Wertigkeit hat. Ja? Selbst die schönste Villa zerfällt so in der Zeit irgendwann. Und auch der schönste Sportwagen, irgendwann verrostet er. Und da bleibt nichts übrig für die Ewigkeit. Und das ist hier dieses Feuer, weil wir auch noch gleich sehen werden, das ist praktisch so das Prüfinstrument oder das Prüfwerkzeug. Das ist das Mittel, wo geprüft wird, hat das Bestand in der Ewigkeit? Haben unsere Werke Bestand in der Ewigkeit? Und sie haben nur Bestand in der Ewigkeit, wenn sie durch den Heiligen Geist gewirkt sind. Wenn wir das wirklich tun im Geist und nicht aus unserem Fleisch heraus, nicht aus irgendwie verdorbenen Absichten wie Gier, wie Geltungssucht oder noch andere Dinge, sondern weil wir das tun, weil uns der Geist inspiriert, motiviert und wir es ja tun für und im Reich Gottes.
Wir können uns das ja direkt hier angucken. Vers 13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Offenbar, das ist ein schwieriges Wort. Ich weiß nicht, steht es bei dir auch in deiner Übersetzung?
Ja.
Mhm. Ja, das offenbar, das heißt also sichtbar werden, ans Licht gebracht werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Der Tag des Gerichts, also der Tag der Wiederkunft Jesu, wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Ja, ist genau das, was du gerade auch gesagt hast. Wie kann man sich das denn vorstellen? Das ist ja ein fantastisches Bild. Also das, was man gebaut hat, so sein Lebensgebäude aus unterschiedlichen Materialien, wird jetzt geprüft werden. Ja, und das ist wie das Feuer und am Ende hält das Bestand, was Ewigkeitswert hat. Und das vergeht, wird quasi verschwindet, was keinen Ewigkeitswert hat.
Ja, also das ist hier nicht zu verwechseln mit dem Endgericht, ne, wo über Leben und Tod entschieden wird. Hier, das ist so der Rahmen des Preisgerichtes. Das heißt, Christen kommen zum Herrn und der Herr beurteilt das Werk. Es geht hier nicht um Leistung, sondern es geht um göttliche Gnade, die wir empfangen haben und in welcher Verantwortung wir mit dieser umgegangen sind. Wie wir haben uns von Gott gebrauchen lassen, wie wahrhaftig wir ihm nachgefolgt sind. Das wird geprüft, unser Dienst. Genau, und das mit Feuer. Es gibt ja auch in der Offenbarung ein Bild, wo Jesus von Johannes gesehen wird, als der, der Feuerflammen als Augen hat. Man kann so sagen, Jesus durchleuchtet unser Leben, durchschaut unser Leben und er hat so einen heiligen, so einen brennenden Blick und bei ihm hat nur das geistliche Bestand, das, was der Heilige Geist bewirkt hat, alles andere vergeht, alles andere verbrennt. Und das, das ist auf eine Weise eine Warnung. Ich denke, es wird auch für manche eine Überraschung sein. Aber Paulus will, dass die Gemeinde in Korinth das schon gleich im Vorfeld sieht und dass sie merkt, ja, wir können jetzt hier viel Aktionismus dies und das machen, aber wichtig ist, dass vom Geist gewirkt ist.
Ja, ich denke da auch an den anderen Johannes. Du hast jetzt den Jünger Johannes. Ich denke auch, es ist eine Facette von dem, was der Täufer Johannes meinte über seinen Cousin, dass er gesagt hat, nach mir wird einer kommen, das war ganz speziell Jesus, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und Feuer ist immer auch ein Symbol in der Bibel der Prüfung an unterschiedlicher Stelle, Jeremia, Maleachi, da kommt es auch nochmal vor, die Prüfung von Glauben und Unglauben. Und man hätte zunächst vermuten können, bei dem, was du auch vorhin gesagt hast, du hast ja dann betont, es geht nicht Leistung, sondern es geht da auch um die Gnade und den Empfang der Gnade und was wir daraus gemacht haben. Da gibt es bestimmt ganz viele, die dann aufschreien wollen und sagen, ja, es ist aber Gnade alleine, ja. Und sola gratia, also das, was die Reformatoren auch hochgehalten haben. Nur muss man sagen, die Gnade gilt ja in denen, die sich ausgeliefert haben, die umgekehrt sind, die gesagt haben, ich brauche diesen Jesus. Es ist nicht eine billige Gnade, die denen nachgeworfen wird, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Und wir wissen, dass es Jesus ganz deutlich nicht um ein Lippenbekenntnis geht. Er sagt ja auch an einer Stelle, wir wissen es am Ende, gegen Ende des Matthäusevangeliums 24, dass viele zu ihm einmal an diesem Tag sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht. Und das ist ein bestürzendes Urteil am Ende, dass er sagt, ich habe euch nicht gekannt oder ich kenne euch nicht. Also was bleibt dann bestehen? Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen sollten, der wir uns auch widmen sollten. Und ich kann dazu nur einladen, ich will das gar nicht missen, dass Jesus mich immer wieder durchdringt mit seinem Blick und mir auch deutlich klar macht, wo ich noch der Buße brauche, wo ich die Buße brauche oder auch wo ich umkehren muss, damit mein Leben auf einer guten Bahn, auf einer segensreichen Bahn weiterverlaufen kann. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Jetzt Vers 14. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Das ist jetzt also dieser Lohngedanke. Deshalb sieht man auch, es geht jetzt nicht um das Endgericht, sondern es geht eigentlich um das Preisgericht. Ja. Davon ist auch an anderer Stelle immer wieder die Rede.
Ja, und das ist jetzt spannend, ne? Also manche werden vielleicht sich sehr eingesetzt haben fürs Reich Gottes, aber eben aus ihrer menschlichen Kraft heraus werden vielleicht versucht haben, eine Gemeinde schnell groß werden zu lassen, viele Leute und Anhänger um sich zu scharen, aber vielleicht auf Kosten einer wahrhaftigen Nachfolge, zum Beispiel unbequeme Themen, die man nicht gerne hört, wie Buße und Umkehr wegzulassen, Preis der Nachfolge, Opferbereitschaft wegzulassen. Da kann man schnell große Menschenmengen um sich scharen, eine große Gemeinde bilden. Aber ich würde auch sagen, das ist dann Nachfolge von minderer Qualität. Wenn wir denken an Holz, an Stroh, und das ist dann manchmal auch nur Augenwischerei. Es ist dann oft so, dass dann große Gemeinden entstehen, aber die Mitglieder oder viele dieser Mitglieder gar nicht von ganzem Herzen Jesus nachfolgen, sondern wir kennen das, dass es auch das Wohlstandsevangelium gilt, wo viele dann predigen, ja, wenn ihr Jesus nur nachfolgt, dann werdet ihr nicht mehr krank werden, dann werdet ihr reich sein, dann wird es euch an nichts fehlen. Und ja, so Verfolgung, Preis der Nachfolge und auch sich bösen und schlechten Dingen zu entsagen, wird nicht gepredigt. Das ist das, was den Menschen in den Ohren juckt. Und da folgen auch viele nach, weil das so nach unseren Gelüsten geht, nach unseren menschlich-fleischlichen Gelüsten. Und die Leute bekehren sich gar nicht zu Jesus hin, bekehren sich gar nicht von ihren Begierden und Lüsten, sondern haben vielleicht einfach ein frommes Mäntelchen übergezogen. Und diese Leute, und das ist sehr traurig, sehr schade, die gehen am Ende nicht ins Reich Gottes ein, wenn sie sich nicht zu Jesus bekehrt haben und ihm auch wirklich nachgefolgt sind. Und dann mag vielleicht ein Pastor, ein Prediger, der augenscheinlich eine große Gemeinde hatte, also ich sag mal viele Anhänger, aber die eigentlich gar nicht wirklich Jesus nachgefolgt sind, mag dann da bei dem Preisgericht sein und ich sag mal, hat einen sehr großen Holzbau, ja, mit Stroh drauf und ist imposant. Ich meine, mit billigen Materialien lässt sich auch schneller groß bauen als mit wertvollen Materialien. Und dann muss er erleben beim Preisgericht Gottes, wie das alles durchs Feuer zerstört wird, wenn nichts übrig bleibt. Das ist auch eine Warnung an uns, ja, zu sagen, hey, wir wollen die wahre Nachfolge, wir wollen wirklich Jesus nachfolgen, mit Herz und Hand. Und wir wollen es nicht abkürzen, wir wollen es auch nicht irgendwie nur augenscheinlich tun, weil es geht hier auch um Qualität. Es geht hier um dem Geist nachzufolgen. Wirklich, ich meine, Jesus sieht das Herz an, er sieht bis ganz tief rein und er weiß, wenn sich jemand zu ihm bekehrt hat und nicht. Und wir wollen ja nicht alleine vor der Himmelspforte ankommen, sondern mit vielen anderen, die sich für Jesus entschieden haben.
Ja, das ist eine Form der Frucht, ja, Menschen mitzunehmen auf diesem Weg, möglichst viele zu retten, das ist auch unser Auftrag. Wenn es um Veränderung geht, wenn es auch um Ewigkeitswerte geht, dann können wir natürlich auch auf uns selber schauen. Ich habe bei diesem Thema, wenn es um Lohn in der Ewigkeit geht, das wird ganz ambivalent aufgenommen. Dann gibt es manche Christen, die sagen, oh, da gibt es nochmal ein extra, kann ich mich danach ausstrecken oder wie kann ich das erreichen? Ist zum Beispiel von den Kronen des Lebens die Rede, ja, die verteilt werden. Und da gibt es bestimmte Situationen, die da beschrieben werden und Reaktionen, die von uns erwartet werden. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die sagen, ah, das brauche ich gar nicht. Also ich brauche keinen extra Lohn. Ich freue mich, wenn ich gerettet bin und dann ist alles gut, Hauptsache gerettet. Und dann denke ich, das ist, da fehlt es ein bisschen an Selbstachtung und an Selbstfürsorge. Da geht es immerhin um die Ewigkeit und da ist jeder von uns gefragt, wie er dafür Vorsorge treffen will, gerade wenn Jesus sagt, das sollt ihr aber machen, ihr sollt euch nicht auf Erden Schätze sammeln, aber im Himmel, da haben wir sogar den Auftrag, ja, da sollen wir uns was sammeln. Und hier wird gesagt, wo und wann unser Lohn kommt. Der Lohn, der hier in Aussicht gestellt wird, der wird tatsächlich erst dann empfangen werden, am Tag des Herrn.
Ja, und wir müssen uns mal vorstellen, wie bestürzend das sein kann. Also jetzt mal die Perspektive, wie bestürzend das sein kann, wenn man eigentlich schon von früher Jugend an Christ war und Jesus so nachgefolgt ist, aber wirklich eher so immer die Abkürzung, die vermeintlichen Abkürzungen gewählt hat und das doch nicht in ganzer ja, ich sag mal, nicht von ganzem Herzen gelebt hat und immer so den Spagat mit der Welt gesucht hat, mit dem Zeitgeist, irgendwie auch noch da immer voll dabei zu sein. Und ja, und dann vielleicht auch, wie man dann in seinem Dienst aktiv war, vielleicht oft nur mehr so für die anderen, für das Ansehen, was man von den anderen bekommen hat, vielleicht dann besonders fromm sich bewegt hat, aber wo eigentlich im Herzen nicht viel dabei war, eigentlich nicht viel Wahrhaftigkeit. Und dann, wenn man dann am Preisgericht dann sehen muss, oder da bleibt eigentlich nichts übrig und man ist eigentlich gerettet, ja, wie ein Feuerscheid aus den lodernden Flammen heraus. Auch das, ne? Manchmal macht man sich ja was vor, manchmal bildet man sich ja was ein. Man denkt, oh, man hat vor großen Menschenmassen gepredigt und schon allein deshalb erwartet man oder hat man einen sehr, sehr großen Lohn im Himmel zu erwarten. Aber ja, Gottes Perspektive ist da eine ganz andere noch.
Ja, und ich glaube, dass die uns auch ermutigen kann. Das ist eine Perspektive, die uns vor Augen führt, dass es nicht egal ist, wie wir unser Leben führen. Davon handelt dieser gesamte Abschnitt. Sondern Gott sieht es alles und es spielt eine Rolle. Und wir haben auch einen Lohn davon, beziehungsweise uns entgeht ein Lohn, wenn wir da nicht aufmerksam sind. Jede Energie, die wir dort investieren, ist gut investiert und bringt auch ihren richtig guten Gewinn. Ich habe das auch immer wieder in Gesprächen, wo es darum geht, dass wir manchmal was auf uns nehmen müssen, manchmal auch Opfer bringen müssen. Und mir scheint es so, dass unsere Opferbereitschaft sehr, sehr gering ist. Und dann dreht sich alles darum, welche Vorteile habe ich, welche Nachteile habe ich. Und dann sich das immer so schön zu reden. Aber die ist ja alles Gnade. Ja, und wir leben ja aus der Gnade. Und wir können das ja alle nicht so zu 100%. Und das ist so diese Entschuldigung dafür, dass man es von Anfang an gar nicht ernst nimmt. Dass man sich gar nicht auf diesen Kampf einlässt zwischen Geist und Fleisch. Sondern dass man allen möglichen Dingen einfach nachgibt und sagt, aber Gott liebt mich, ja, und ist alles in Ordnung. Ja, das mag sein. Und davon handelt ja eigentlich der nächste Vers, ne? Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wird ähnlich bei dir wahrscheinlich stehen. Ne?
Ja.
Ja, das ist diese Situation, man muss sich das einfach bildlich mal vorstellen. Das Haus, in dem man alle seine Sammlungen, seine Wertgegenstände, alle seine Erinnerungen hat, das brennt da lodernd vor sich hin und man wird gerettet, das Leben wird gerettet, aber alles andere vergeht. Also man kann gerade so aus dem Fenster oder aus der Tür raus dringen und dann alles andere ist vergangen.
Ja, und dann muss man sich doch mal die Frage stellen. Also oft werden die Vorteile in dieser Welt gesucht. Und selbst wenn man dann einfach im Wort Gottes liest und findet, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist, den ich hier gehe, dann sagt man, oh, aber hier habe ich Vorteile, ja. Ich wurde jetzt zum Beispiel auch schon darauf angesprochen, ja, wenn wir jetzt, Vanessa und ich, jetzt schneller heiraten, ja, haben wir steuerliche Vorteile. Ja, ich denke mir, okay, wir hätten steuerliche Vorteile, aber hey, es geht hier um was viel Größeres, ja. Wir gehen hier einen Bund fürs Leben ein und wir wollen uns da ganz sicher sein. Wir wollen da nichts übers Knie brechen und was sind da ein paar hundert oder ein paar tausend Euro? Wir wollen hier nicht wegen steuerlicher Vorteile schnell irgendwie eine Lebensgemeinschaft oder sowas anmelden. Mhm. Und das sind manchmal augenscheinlich kleine Vorteile, die man hier in der Welt hat, aber ich sag mal, christliche Werte, die man auch vorbildlich leben möchte und wo man weiß, da gibt vielleicht auch anderen Orientierungen und man denkt, ja, lass uns das tun, wenn das im Wort Gottes steht, dass wir diese Entscheidung sehr ernst nehmen, dann nehmen wir uns auch die Zeit dafür und leben das ernsthaft und das wird im Himmel seinen Preis haben und da dürfen wir ermutigt sein, dass wir sagen, hey, Gott wünscht sich das, dass wir uns dann ja nach der Hochzeit in Reinheit begegnen und dergleichen. Und das ist manchmal, klingt das so, ach, wenn wir uns das schon vorwegnehmen, dann können wir es schon vorher und früher genießen. Und das ist aber nur so ein ganz kleines Ding. Also überhaupt nicht wertgeachtet zu dem, was man in der Ewigkeit auch erwarten kann. Für das, wo Gott einfach Belohnung im Übermaß ausschüttet für noch so viel mehr Dinge, nicht nur jetzt auf dieses kleine Beispiel bezogen.
Mm-hmm. Ja, ich frage dich mal nicht, wer das gesagt hat, aber klar, das sind manchmal kleine Kleinigkeiten, manchmal große Sachen auch, Die Frage ist, wo fängt es bei mir an, dass ich da schon ins Wanken gerate? Ich habe das auch erlebt, dass manche nur zusammengezogen sind und eben nicht aus monetären Gründen eben nicht geheiratet haben. Ja, auch Menschen, die dann in einem gehobenen Alter sind, wo man auch weiß, das sind vielleicht Vorbilder, die haben Menschen um sich herum, die genau hingucken, die sich das auch zu Herzen nehmen, wie gehandelt wird. Ich glaube, wir sollten da immer sehr, sehr darauf Acht geben, wo unser Herz hängt, woran unser Herz hängt. Und das Beste ist es, wie es hier heißt, dass der Grund schon gelegt ist, dass wir wissen, wo drauf steht mein ganzes Lebensgebäude. Vertraue ich Jesus, dann werde ich bestimmt auch im Alltag andere Entscheidungen treffen. Und dann wird man auch sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen denjenigen, die Jesus nachfolgen, wirklich mit Ernst nachfolgen. Ich meine jetzt nicht Lippenbekenntnisse, davon gibt es genug. Und denjenigen, die das für sich nicht in Anspruch nehmen. Da wird es auch im Alltag Unterschiede geben. Und die gibt es auch bei uns. Und da muss man genau hingucken, jeder bei sich selbst, wo gibt es Bereiche, die ich verändern muss.
Ja, es gibt auch hier in unserem Leben das Prinzip Saat und Ernte. Und wir wollen im Segen Jesu, im Segen Gottes leben. Ja? Er möchte uns mit seinem Segen überschütten. Aber den Segen gibt es auf seinem Weg, nicht auf unseren Wegen, ja. Und deshalb wollen wir auch Gottes Träume träumen und nicht unsere eigenen. Und unsere eigenen sind oft minderer Qualität, wie wir es hier haben, Holz, Stroh und dergleichen. Das erkennen wir oft leider nicht, aber so ist es tatsächlich.
Ein sehr gutes Argument. Also das hast du gut auf den Punkt gebracht mit dem, auf seinen Wegen ist der Segen Gottes, ja. Ja, jetzt nähern wir uns dem Ende. Und zwar sind wir jetzt Vers 16. Wir haben jetzt noch zwei Verse, ich werde die mal beide zusammennehmen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Also am Ende dieses Abschnittes gibt es nochmal ein drittes Bild, das durchaus auch zu dem Bau passt, nämlich der wichtigste Bau eines jeden frommen Juden, das ist der Tempel, das war der Tempel. Jetzt ist der erste Korintherbrief zu einer Zeit geschrieben, wo der Tempel ja noch stand. Also umso brisanter ist das, dass er eigentlich sagt, dass Gottes Tempel ihr seid und der Geist Gottes in euch wohnt.
Ja, das ist genau die Begründung, warum wir Gottes Tempel sind, weil da die Gegenwart Gottes ist, weil der Heilige Geist in uns lebt. Er lebt und er wirkt durch uns, er möchte durch uns wirken. Und ja, daher sind wir heilig, ja, weil wir Kinder Gottes sind, weil die Gerechtigkeit Jesu Christi für uns zählt, weil die uns angerechnet wird vom Gnadenthron her. Und da erinnert uns der Apostel Paulus dran.
Wer ist denn eigentlich damit gemeint? Bedeutet es, dass der Tempel jetzt quasi in der Gemeinschaft aufgeht, dass das der Wohnort des Heiligen Geistes ist oder ist jeder Einzelne gemeint? Weil es waren ja beide Perspektiven, sind ja am Anfang genannt worden.
Ja, ich würde hier sagen, sowohl als auch. Also hier ein bisschen vordergründig ist eigentlich der Tempel als die Gemeinde Jesu Christi. Aber es ist auch der Tempel jetzt hier in den letzten Versen, der jeder Einzelne für sich ist, jeder einzelne Christusnachfolger. Das eine schließt das andere nicht aus. In der Gemeinde wie auch in unseren Herzen lebt der Heilige Geist, möchte wirken und möchte uns verändern und gebrauchen.
Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ja, es endet mit einer Warnung, die man auch nicht aufs leichte Herz nehmen sollte.
Ja, also wir sehen eigentlich hier drei Personen, die Paulus anspricht. Erstmal den weisen Bauarbeiter, zu dem er sich auch nennt, der den Grund legt oder der gelegt auch ist in Jesus Christus. Also der Apostel Paulus achtet penibelst darauf, dass Jesus der Grund der Gemeinde ist. Und deshalb ist er der weise Baumeister. Dann gibt es die unfähigen Baumeister, die da bauen mit Holz und Stroh. Ja, da bleibt am Ende nach der Prüfung durch das Feuer nichts übrig. Das sind, ich würde sagen, manchmal haben die auch einen redlichen Willen, gehen aber eher so den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, Architekten, die keine Belastungsprüfung und Probe machen bei ihren Bauwerken, die gehen vielleicht auch manchmal den Weg des geringsten Widerstands, den billigen, den günstigen Weg. Das sind unfähige Baumeister, unfähige Architekten. Da bleibt am Bau nichts mehr übrig. Und jetzt Die dritte Personengruppe, das sind eigentlich Zerstörer, die ja den Tempel Christi, den Tempel Gottes kaputt machen wollen. Und das geschieht vor allem darum, dass sie den Fokus, der eigentlich auf Jesus gelegt sein muss, als das Fundament, als den Eckstein der Gemeinde Gottes, dass sie den verrücken wollen, von Jesus wegrücken wollen. Sie versuchen der Gemeinde ein anderes Fundament dazu, mit irgendwelchen menschlichen Weisheiten, irgendwelchen menschlichen Trugbildern, die vielleicht menschlich weise wirken, aber wieder das Evangelium sind.
Und es ist noch eine kleine Perspektive mit drin, nämlich in Bezug, weil wir auch festgestellt haben, der Tempel Gottes ist sowohl das Bild für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, als auch das Bild für jeden Einzelnen, in dem Christus wohnt, in dem der Heilige Geist aktiv ist. Denn wer ein Kind Gottes ist, der wird es bestätigen können, der Geist Gottes lässt einen nicht in Ruhe, sondern der treibt einen. Der wird einem immer wie der Hirte, dem Schaf, immer wieder deutlich machen, wo der richtige Weg ist. Und den Tempel Gottes zu verderben, bedeutet natürlich auch, Schuld auf sich zu laden, indem man sein eigenes Leben mit schlechten Entscheidungen füttert, statt mit guten. Wobei man es eigentlich besser wissen müsste, weil der Heilige Geist in einem aktiv ist und einem das durchaus bewusst macht. Die Frage ist, dämpfe ich diese Stimme? Will ich die gar nicht hören? Halte ich mir die inneren Ohren quasi zu und gehe trotzdem meinen Weg? Dann ist das eine bewusste Entscheidung gegen Gottes Aussicht, gegen Gottes Willen, mich auf seinem Weg zu segnen. Ich denke, das fasst das auch wieder auf, was du vorhin gesagt hast. Ja, auf dem Weg Gottes, da ist der Segen zu finden. Wir machen uns das Leben manchmal so schwer, indem wir irgendwie unsere Hoffnung auf andere Dinge setzen, indem wir andere und falsche Prioritäten damit haben. Und auf diesen Wegen wächst einfach nichts Gutes. Wir denken das, aber echte Erfüllung ist nur da zu finden, wo wir merken, dass wir die besten Materialien, um es so zu sagen, verwenden, um diesen Tempel zu schmücken und weiter auszubauen.
Ja, und hier bringt tatsächlich Paulus nochmal am Schluss, im Vers 17, tatsächlich das Verderben ins Spiel. So die ewige Gottesferne, die wir dann nicht nur im Preisgericht haben, also die ist eigentlich nicht im Preisgericht verankert, sondern tatsächlich vor dem großen weißen Thron Gottes, vor dem Endgericht. Und das heißt, wenn jemand praktisch die Menschen verführt, dass sie nicht mehr Jesus als ihr Fundament nehmen, ja, sondern irgendwelchen zweifelhaften Lehren, irgendwelchen menschlichen Weisheiten so von Christus weg verführen. Wenn das da Menschen gibt, dann verlieren die ihr Heil. Dann hat Gott für die auch Verderben vorbereitet, ja, ewige Gottesferne. Oder wenn jemand nicht auf Christus als Fundament bleibt, bis zum Lebensende. Der verliert auch seine Rettung. Es gilt nämlich, in Jesus zu bleiben. Ja, dann werden wir errettet. Ja, das ist. Und manchmal ist das so, manche Leute folgen ihr ganzes Leben lang nicht Jesus und erkennen ihn nicht. Und im allerletzten Moment erkennen sie Jesus als ihren Herrn und Heiland und reagieren darauf. Kehren um, tun Buße. Wie zum Beispiel der eine Schächer am Kreuz, also das ist der mit Jesus mitgekreuzigt wurde und der erkannt hat, dass Jesus unschuldig ist und der Herr und Heiland ist und der dann wirklich Jesus im Glauben anfleht, ja, gedenke an mich, wenn ich im Paradies bin. Das ist zum Beispiel ein Musterbeispiel für jemanden, der wie durchs Feuer gerettet wird, so im letzten Moment, der hat sein ganzes Leben lang nicht Jesus nachgefolgt. Hat ihn für mich gar nicht erkannt und war auch nicht gottesfürchtig und dergleichen. Und im letzten Moment bekommt er einen Gnadenmoment und jetzt ist auch unsere Verantwortung da und auch die Verantwortung hat dieser Mann am Kreuz auch bei sich gesehen und er ergreift diese Verantwortung und sagt, Jesus tut Buße, ne? Er weist sogar noch den anderen zurecht, der ihm lästert und sagt, gedenke an mich, wenn du im Paradies bist. Er glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er heute noch im Paradies sein wird. Und der nimmt jetzt vielleicht jetzt nicht irgendwie ganz viel Preis und ganz viel Lohn für seine Lebenszeit mit, aber der ist super dankbar, dass er im letzten Moment gerettet wird. Und es gibt manche, die folgen Jesus eine Zeit lang nach, auch ernsthaft und auch mit richtigen und mit wahrhaftigen Werken. Aber am Ende ihres Lebens nehmen sie nicht mehr Jesus als ihr Fundament, kehren sich von Jesus ab, verabschieden sich aktiv von ihm, sagen, ich bin enttäuscht worden, es gab dieses Schicksal in meinem Leben, ich bin Gott Kram, ich bin böse, dass Gott das zugelassen hat, ich bin total enttäuscht, will mit Gott jetzt nichts mehr zu tun haben und verlieren wieder alles. Und ja, so ist Gott, er möchte uns an seiner Hand halten, ganz nah bei ihm, er möchte, dass wir Lohn empfangen, ermutigt durch uns durch den Apostel Paulus dadurch. Wichtig ist, dass wir ja, bei Gott bleiben, dass wir auf Jesus Christus, unser Fundament, bleiben. Und Jesus sagt auch, Johannes 10 meine ich, dass er nicht zulässt, dass wir aus seiner Hand gerissen werden. Wichtig ist, dass wir nicht von seiner Hand runtergehen, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr, sondern dass wir wahrhaftig und mit Herz und Hand ihm nachfolgen.
Ja, das wünschen wir auch euch, liebe Zuhörer, dass ihr das für euch in Anspruch nehmt. Ihr seid ja auch nicht alleine, sondern es ist ja Gottes Geist, der uns antreibt, der uns auch immer wieder in die Wahrheit hineinführt, uns das erblicken lässt, was uns auf diesem Weg unterstützen soll und helfen soll. Es ist kein leichter Weg, das hat Jesus auch schon gesagt. Das weiß er auch. Und Paulus, der kennt diesen Weg und die Nachfolge und den Preis der Nachfolge, kennt er ganz genau. Diesen Preis hat er auch auf sich genommen, weil er weiß, welcher Lohn auch auf ihn gewartet hat. Und auf den hat er sich gefreut. Und er durfte ein Leben führen als ein Abenteuer gemeinsam mit Gott, um das größte Werk zu unterstützen, um das größte Werk in aller menschlichen Schwachheit in dieser Welt zu erfüllen, was es überhaupt gibt. Und das wünsche ich uns auch, das wünsche ich uns als Gemeinschaft, aber auch jedem als Einzelperson, dass wir auf diesem Weg bleiben und auf diesem Weg ganz viel Segen erfahren, erleben und auch weitergeben können. Und dafür möchte ich jetzt zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst durch dein Wort, dass wir immer wieder erfahren dürfen, Herr, du bist derjenige, der all unsere Schwachheit ausfüllt. Und dass es nicht darum geht, dass wir auf unsere eigenen Leistungen schauen, sondern darauf, wem wir vertrauen. Und wir wollen dir vertrauen, dem Einzigen. Und Herr, wir danken dir, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben und er ist für uns gestorben, hat sein teures Blut für uns vergossen, damit wir frei sein können, frei zu einem neuen Leben. Und Herr, du weißt, wo wir umgekehrt sind und du weißt, wo es uns immer noch schwerfällt zu vertrauen, wo es uns schwerfällt, im Alltag die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du weißt, wo wir Einfallstore haben, wo wir Schwachheiten haben und ich bitte dich, dass du uns aufhilfst in unserer Schwachheit und dass du uns nicht aufgibst, sondern mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit und Geduld jeden Tag neu die Kraft gibst, zu bestehen und zu überwinden. Herr, ich danke dir für all diejenigen, die uns schon vorausgegangen sind, auch die Korinther, die Gemeinde, für all die Dinge, die uns dadurch klar geworden sind, auch durch die Anfechtung, die Herausforderungen, die sie selber hatten. Und ich danke dir auch für die Apostel, beispielsweise auch für Paulus oder Apollos, Kephas, all die Prediger, Missionare, die genannt worden sind, all diejenigen, die dich bekannt haben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch solche Menschen zu sein, die vielleicht im Stillen, aber vielleicht auch mit ihrer Stimme, mit ihrer Person, ja, vor andere Menschen das deutlich werden lassen, wer du bist. Und Herr, du bist unser König, du bist Gott. Du hast Himmel und Erde geschaffen und auf dich vertrauen wir und auf dich warten wir, Herr, bis du wiederkommst. Amen.
Amen.